Für diejenigen, die diesen Namen noch nicht so parat haben, wie beispielsweise den Namen von einem Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick, wer war denn King Vidor?
King Vidor gehört, wenn man so will, zur Generation Film. Also der Generation von Filmemachern wie John Ford und Howard Hawks oder Buster Keaton und viele, viele andere, Ernst Lubitsch, die fast im gleichen Jahr geboren wurden, wie der Film in die Welt kam. Und sie sind mit dem Film erwachsen geworden. Das bedeutet, sie sind ganz normal mit ihm aufgewachsen. Sie sind nicht von einer anderen Kunst auf den Film gestoßen worden, wie das bei Méliès gilt oder wie das auch für David Wark Griffiths gilt, sondern das war ihre Kunst. Und sie haben vor allem dann, indem sie sich selbst bildeten, denn anders kam man nicht zum Film damals, zu den Pionieren entwickelt, die dann den Übergang zum Tonfilm geschafft haben, die das Farbverfahren zum ersten Mal angewendet haben, die zum ersten Mal in Breitband gedreht haben. Und das trifft eben auch alles auf King Vidor zu.
Dieser Teil der Filmgeschichte und dieser Wechsel, der wird ja auch sehr schön illustriert in den Filmen, die hier zu sehen sind. Also es reicht wirklich der Bogen vom Stummfilm über die frühen Tonfilme, Farbfilm bis hin zu sehr opulenten Produktionen in der Spätphase. Also da lässt sich auch an seinem Werk so ein bisschen die technische Entwicklung der Filmgeschichte durchaus ableiten.
Ja, das ist in der Tat so. Er war ein sehr innovationsfreudiger Regisseur, der in vielen Genres natürlich gearbeitet hat, der aber auch sich den neuen technischen Herausforderungen immer sehr früh gestellt hat. Halleluja ist der erste Tonfilm von ihm, den musste er gegen das Studio durchsetzen, weil es zugleich der erste Film eines dieser großen Studios ist mit einem All-Black-Cast, also es ist ein ausschließlich von Schwarzen gespielter Film. Das passte nicht in die Zeit hinein, so wenig wie damals auch 1934. Our Daily Bread, auch ein Film, den er selber mitfinanziert hat. Das ist ein Film, der die Folgen der Weltwirtschaftskrise beleuchtet und die Entwicklung einer Kommune auf dem Lande zeigt, wo sich viele, die aus Arbeit, Lohn und Brot geworfen wurden, finden und ein Gemeinschaftsprojekt aufbauen. Also man sieht, er ist auch jemand gewesen, der sehr viele Risiken durchaus eingegangen ist. Er war oft Mitproduzent und oft Mitautor seiner Filme.
Wie steht er denn dann da im Gegensatz zu den großen, gemeinhin ja auch Autoren genannten Regisseuren, was ja auch nicht unbedingt auf Hawks oder andere zutreffen mag, die haben ja auch für die Studios gearbeitet, aber er gilt ja so ein bisschen auch als Studioarbeiter. Wie ist er denn so in diesem Zusammenhang zu sehen? Ist er auch jemand, der so einen eigenen Stil, eine eigene Handschrift dann entwickelt hat?
Eigene Handschrift, da denkt man natürlich sofort an Hitchcock, das ist immer der gleiche Stoff, die gleiche Textur, auf die gleiche Art und Weise getragen, würde man fast sagen, oder gebürstet. Das ist bei King Vidor nicht so. Der geht immer von dem Thema aus. Also er kommt nicht mit einer Haltung schon an den Stoff heran und macht dann mit dem Stoff, was er immer mit seinen anderen Stoffen auch gemacht hat, sondern er lässt sich von dem jeweiligen Thema inspirieren. Und das kann dann sein, dass er, wie bei Our Daily Bread, eine Montage am Ende hat, die sehr stark an den russischen Stummfilm erinnert. Es kann aber auch sein, dass er ein ganz intimes Drama inszeniert oder auch mal ein Set sich aussucht, wo die Kamera sich nur so 50 Meter bewegt, weil das alles vor einem einzigen Haus spielt. Street Scene, und wenn man sich genauer das anschaut, stellt man fest, da wiederholt sich keine Einstellung. Das war ihm genug, um innovationsfreudig zu sein.
Das ist ja im Verlauf der letzten Jahre mal wieder eine Retrospektive, die sich um eine Person dreht. In den letzten 20 Jahren gab es davon relativ wenig in Berlin. Buñuel beispielsweise, Fritz Lang, das ist auch schon eine ganze Zeit her. Dazwischen gab es immer themenbezogene Retrospektiven. Wie sind Sie jetzt dazu gekommen, zu sagen, wir wollen uns mal wieder einem Regisseur widmen?
Das ist genau der Punkt. Wir haben gesagt, wir haben jetzt sehr viel zu deutschen Themen gemacht. Deutschland 1966, Weimarer Kino, die Filme von Filmemacherinnen und insofern war erstmal ein internationales Thema jetzt bei uns oben auf der Liste. Und wir haben uns dann entschieden für eine Personalretrospektive, auch im Zusammenhang mit der neuen Leitung, weil die neue Leitung ja relativ spät begonnen hat. Wir wollten das gerne mit Carlo Chatrian abstimmen. Und dann bleibt auch irgendwann nicht mehr so viel Zeit für die Vorbereitung. Da kann man nicht mehr 200 Filme schauen. Und dann ist es sehr gut, wenn man sich sehr schnell, und das haben wir getan, auf einen Regisseur einigt, den beide mögen.
Sie haben ja den neuen künstlerischen Leiter der Berlinale gerade genannt, der selbst ja auch als Kurator für Retrospektiven bekannt geworden ist in Locarno. Inwieweit hat sich das auf diese Retrospektive ausgewirkt oder anders gefragt, wie haben Sie da zusammengearbeitet?
Also wir sind hoch erfreut, dass er ein so hohes Interesse an der Filmgeschichte hat. Deswegen haben wir ihn auch gebeten, einen Text für unsere Publikation zu schreiben. Und natürlich tauschen wir uns dann auch aus. Wir sagen, das ist ein Film, der uns beiden gefällt. Den können wir, wenn wir nicht alle zeigen können, was leider der Fall war, welche Filme können wir denn rauslassen? Darüber spricht man dann schon. Das ist ganz erfreulich.
Sie hatten schon ein paar Filme angesprochen, Halleluja, Street Scene beispielsweise. Welche Filme oder welche Restauration oder welche Version würden Sie besonders herausheben? Gibt es da Dinge, wo Sie besonders stolz drauf sind, dass Sie die hier präsentieren können in Berlin?
Also wir sind natürlich sehr stolz, dass wir eine noch analog vorgenommene Restaurierung des Museum of Modern Art zeigen können. Duel in the Sun, ganz wunderbar, 35 mm, leuchtende Farben, kann man sich ja vorstellen. Wir sind auch sehr froh, dass wir bestimmte sehr früh schon entstandene Restaurierungen von Photoplay zeigen konnten. Das ist vor allem The Crowd, The Big Parade und Show People, dieser wunderbare Film mit Marion Davis, wo King Vidor sich über die amerikanische Filmindustrie auch ein bisschen lustig macht mit Cameo-Auftritten von Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks und King Vidor. Also es gibt schon einiges, was da als Highlight gilt. Interessanterweise sind sehr viele dieser Restaurierungen schon früh gemacht worden in den 90er Jahren, sodass wir einen hohen Anteil an 35 mm Kopien auch zeigen können.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Auch in der Filmrestauration geht ja der Trend seit 20 Jahren stark ins Digitale. Die Projektion hat das ja auch schon erreicht. Es gab ja auch schon digitale Projektionen hier, meistens eher in der Reihe Berlinale Classics. In der Retrospektive haben Sie in den letzten Jahren und auch dieses Jahr immer wieder versucht, möglichst auf 35 mm noch zurückzugreifen. Das hat heute ja eher Seltenheitswert.
Das hat Seltenheitswert und das hat auch einen gewissen Risikofaktor. Wir haben erfreulicherweise Vorführer, die das sehr, sehr gut können. Aber dieses Wissen darum, wie mit 35 mm Projektoren, Überblendbetrieb, wie mit dem Material umgegangen wird, das verschwindet ein bisschen. Und deswegen ist es uns wichtig, solange es möglich ist und solange das Material eben auch tatsächlich noch in guter, sehr guter Qualität verfügbar ist, diese kulturelle Tradition auch hier zu zeigen. Das ist bei Retrospektiven mit verschiedenen Themen sehr unterschiedlich. Diesmal haben wir eben den höchsten Prozentsatz von analogen Kopien, viel mehr als wir in den beiden Vorjahren zum Beispiel hatten.
Diese Retrospektive geht danach auch auf die Reise, wird in München gezeigt, unter anderem in vielen anderen Städten bis nach New York. Gab es das in den Vorjahren auch schon, dass diese Retrospektiven danach noch woanders zu sehen waren? Oder ist der Umfang noch mal gewachsen? Es kommt mir ein bisschen mehr vor.
Das ist jetzt auffällig, dass es so schnell diese positiven Reaktionen gab. Aber wir haben immer schon unsere Retrospektiven versucht, woanders zu zeigen. Selbstbestimmt ist in Seoul gezeigt worden, im koreanischen Filmarchiv. Wir haben mit dem MoMA zusammengearbeitet. Also insofern ist es nicht ganz ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass so viele so schnell Ja gesagt haben.
Die deutsche Filmgeschichte und auch die deutsche Geschichte im Allgemeinen lässt uns aber auch bei dieser Berlinale natürlich nicht los. Eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich sehr schön finde, ist, dass die Kinemathek ein Archiv bekommen hat von Jerry Lewis. Das hängt zusammen mit seinem Film The Day the Clown Cried. Sehr passend hier im Wettbewerb bzw. in den Berlinale Specials gibt es ja mit Persian Lessons auch einen Film, der teilweise sogar ins Schwarzhumorige geht bei der Beschreibung von Holocaust, von NS-Zeit, von Shoah, was ja eine sehr kontroverse Geschichte ist natürlich und eine sehr feine Linie. Wir hatten ja auch Das Leben ist schön beispielsweise von Roberto Benigni, von dem Lewis ja auch sagt, der hat seine Idee praktisch umgesetzt. Und dieser Film The Day the Clown Cried gilt ja so als der große gescheiterte oder einer der großen gescheiterten Filme in der Filmgeschichte. Was ist denn in diesem Archiv jetzt Neues drin? Was sind da für Materialien drin und wie werden die ausgewertet?
Also Chris Lewis, der Sohn von Jerry Lewis, hat uns filmbegleitende Materialien übergeben. Wir haben nicht den Film, das Negativ existiert nicht mehr. Die Rohschnittfassung hat er auch nicht. Aber insofern sind wir in der Lage, die Entstehungsgeschichte dieses Films, die schon auch sehr schwierig ist, von Anfang an ein Projekt, das unter einem Unstern stand, auch wegen des Produzenten, diese Geschichte können wir nun vollständig rekonstruieren. Wir haben die vollständigen Drehbücher, die auch von Jerry Lewis möglichst durchgearbeitet sind. Das heißt, wir sehen seine Anmerkungen. Es gibt immer die Striche, die zeigen, diese Szene ist abgedreht worden. Wir haben über 350 Rollen von Fotomaterial. Wir haben Zeichnungen. Wir haben den Schminkkoffer, der in dem Film zur Verwendung kam. Das heißt, wir haben, soweit es überhaupt möglich ist, das vollständige filmbegleitende Material, und wir müssen das jetzt natürlich inventarisieren, restaurieren, digitalisieren, und dann können wir, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich diese Geschichte dieses Films und dieser Produktion vollständig darstellen.
Kurz vor Beginn der Berlinale sind Sie, vielleicht nicht in Person, aber die Kinemathek, auch unter etwas medialen Beschuss geraten. Da ging es um den Gründer der Berlinale, um Alfred Bauer, der zur NS-Zeit auch ein Funktionär war im Kinobetrieb der Nazis. Hat sich diese Diskussion sehr unvorbereitet erwischt, oder wie schätzen Sie das aus heutiger Sicht ein? Sie werden jetzt oft gefragt dazu, was da passiert ist. Wie sehen Sie diesen ganzen Vorgang?
Es hat uns nicht ganz unvorbereitet betroffen, aber die Heftigkeit war schon überraschend, weil Rolf Aurich, der Autor dieser Broschüre von 48 Seiten, die wir unter den gegebenen Umständen jetzt nicht mehr veröffentlichen werden, weil die Berlinale ja eine umfängliche Untersuchung zu ihrer frühen Geschichte in Auftrag gegeben hat. Wir werden das mit unseren Recherchergebnissen und unseren Archivalien unterstützen. Rolf Aurich hat in der Tat darauf hingewiesen, dass er in der Reichsfilmintendanz gearbeitet hat, dass er SA und NSDAP-Mitglied war. Dass die Interpretation jetzt so gelaufen ist, nehmen wir zur Kenntnis. Natürlich kann man das schärfer beurteilen, als Rolf Aurich das möglicherweise gemacht hat. Es ist aber jetzt nicht so, dass es absolut unbekannt war, wenn man in der Filmgeschichte ein bisschen stöbert. Wir haben das natürlich dann auch getan. Dann sieht man eben, 1973 steht das auch schon in einem Buch von Herrn Becker, und Felix Möller hat es 1998 geschrieben. Es ist offenbar etwas gewesen, was lange Zeit als unproblematisch wahrgenommen wurde. Das hängt sicherlich auch mit einer Entwicklung innerhalb der Filmgeschichte zusammen. Die Filmgeschichte hat sich, oder Filmgeschichtsschreibung hat sich lange um die Filme gekümmert und nicht um die Strukturen, in der Filme entstehen. Und Bauer ist eben Teil dieser Strukturen der nationalsozialistischen Filmpolitik. Und ja, das hätte man vielleicht früher deutlicher sagen müssen. Wir sind jetzt mit der Berlinale darüber in einem, dass wir denken, eine jetzige Untersuchung ist sinnvoll, und wir haben auch vorgeschlagen, dass man das nicht auf die Person Alfred Bauers konzentriert alleine, sondern dass man sich anschaut, wie eigentlich dieser Übergang von der Zeit vor 1945 zu der nach 1945 in der Filmindustrie, in der Filmproduktion ausschaut. Und meine Überzeugung ist, dass es in jedem einzelnen Fall sehr unterschiedlich wird, balanciert werden müssen, nämlich abhängig von dem, was jemand vor 1945 getan und was er nach 1945 geleistet hat.
Sie haben in mehreren Interviews ja auch schon darauf hingewiesen, es gibt keine Stunde Null. Das ist ja bei vielen Jüngeren auch mittlerweile klar, wenn wir uns die ganzen Geschichten angucken, sind in vielen Bereichen ja auch Funktionäre der NS-Zeit dann während der 50er Jahre wieder zu Ruhm und Ehren gekommen. Warum wird da jetzt so nochmal so anders drauf geblickt, oder was hat sich da verändert in der öffentlichen Wahrnehmung nach den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben?
Ich glaube, dass das natürlich auch mit einer veränderten politischen Situation jetzt zu tun hat. Das ist keine Situation wie, sag ich mal, in den 90er Jahren. Es gibt mit der AfD eine Partei, die an Tabus versucht zu rütteln, die auch grenzüberschreitend tätig ist. Also das, was bis 1945 aus unserer Sicht immer klar war, das ist eine Zeit, die ist prägend für auch die Art und Weise, wie wir uns selber heute verstehen. Wenn man das dann plötzlich als Fliegenschiss betrachtet sieht, dann ist es auch ganz notwendig zu sagen, nein, das ist es eben nicht, sondern das ist eine ganz entscheidende Zeit. Es ist eine Zeit der Verbrechen, eine Zeit, die für die deutsche Identität nicht folgenlos bleiben kann. Und dann werden die Gewichte anders gesetzt. Ich halte das für richtig, und deswegen stellen wir uns dem auch.
Es gibt ja in der Filmtheorie das schöne Buch von Caligari zu Hitler. Damit reisen wir noch weiter zurück in die Zeit. Es gibt eine aktuelle Ausstellung, logischerweise auch in der Kinemathek, 100 Jahre das Kabinett des Dr. Caligari. Jetzt kommt er zu virtuellen Ehren. Können Sie uns mal kurz erzählen, was da zu sehen ist?
Ja, es sind drei Elemente, die zu sehen sind. Einmal das Kabinett des Dr. Caligari, den wir erfreulicherweise durch die Hilfe der Friedrich-Wilhelm-Mohnau-Stiftung dort in der restaurierten Fassung ganz zeigen können, sozusagen in einer Endlosschleife. Da kann man dann reingehen und sich seine Portion Caligari anschauen. Dann haben wir die reichen Sammlungen, die wir zu Caligari haben, ausgebreitet. Das ist ein ganz unterschiedliches Material. Das sind originale Skizzen, das sind Rekonstruktionen, das sind Modelle, das sind Plakate, es ist Schriftgut. Und im Zentrum steht dann ein sogenannter volumetrischer Film. Das ist ein Film, in dem zwei Schauspieler, die als Holographie sozusagen, also als tatsächlich dreidimensional wahrnehmbare Gestalten auftauchen. Und wir können uns auf diesem Set bewegen. Das ist eine sehr eigene Erfahrung, eine Virtual Reality-Erfahrung, sehr beeindruckend.
Und dann gibt es noch eine Ausstellung, die hat mich jetzt vorhin so ein bisschen kalt erwischt, weil ich mich ja vorher noch gar nicht mit befasst habe. Da geht es um Filmplakate, die wiedergefunden wurden und die auch rekonstruiert wurden, weil sie teilweise sehr stark beschädigt waren. Das sind auch alles Geschichten aus der Zeit vor 45, diese Plakate. Worum geht es da genau?
In den letzten Wochen und Monaten des Zweiten Weltkrieges wurde ja viel Kulturgut ausgelagert. Das hat auch das Reichsfilmarchiv getan und hat sowohl Filme als auch filmbegleitende Materialien, Zensurunterlagen und vor allem aber auch Plakate in dem Salzbergwerk in Grasleben eingelagert. Da ist allerdings ein Brand entstanden. Die Filme haben sich entzündet oder wurden entzündet. Das lässt sich nicht mehr feststellen. Und deswegen sind die dortigen Papiermaterialien in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie haben also Brandspuren. So heißt ja auch der Titel unserer Ausstellung. In den 90er Jahren sind schon Kollegen von uns dort eingefahren und haben das Material, soweit es verfügbar war, dort gesichert. Und erst nach Jahrzehnten, muss man sagen, ist es uns möglich gewesen, diese Materialien auch wieder zu restaurieren. Denn das ist nicht einfach. Das ist erstens von der Expertise her sehr schwierig. Das sind staubtrockene, in Bröseln vorliegende Plakate. Die wieder zu restaurieren, bedarf einer hohen restauratorischen Erfahrung. Und dann ist es auch finanziell nicht ganz einfach. Aber erfreulicherweise gab es durch dieses KEC-Projekt, so heißt es, die Möglichkeit, das zu restaurieren. Und wir haben denn daraus dann auch diese Ausstellung gemacht, die sowohl die Geschichte des Reichsfilmarchivs, die Verbringung des Kulturguts, die Restaurierung dieser Plakate erzählt.